Du hast, habe ich gesehen, Physik im Master mit 1,0 abgeschlossen und könntest jetzt Raketen bauen, die zum Mond fliegen. Warum machst du das nicht?
Also starker Gesprächseinstieg. Ja, da kann ich hier gerne direkt mal ein bisschen ausholen.
Ja, hol aus.
Also der Grund, warum ich Physik studiert habe, ist, weil es mich schon immer fasziniert hat, einfach zu verstehen, wie funktionieren Dinge. So, also das einfach auf einem fundamentalen, tiefen Level zu verstehen. Und das Studium hat mir auch echt großen Spaß gemacht. Also darum habe ich mich auch reingehängt und
Du hast einen Bachelor und einen Master gemacht. Das ist also in meiner Zeit, als ich noch jung war, gab es noch das Diplom. Und das heißt, du hast dich zweimal aktiv für Physik entschieden, hättest aber auch nach dem Bachelor etwas anderes machen können und hast zweimal irgendwie das gefühlt schwerste Studium, was es gibt, gemacht und das mit eins abgeschlossen.
Ja, korrekt.
Ja, crazy. Ja, erzähl, du fandest das, du wolltest Sachen verstehen. So, und da ist Physik immer cool. Elon hat ja auch Physik studiert. Wie ist dann weitergegangen? Was hat dich da angetrieben, dieses wahnsinnig schwierige Ding zu machen und wie ist es weitergegangen?
Ja, also eben so diese Faszination, wie funktionieren Sachen? Also das wirklich so auf fundamentaler Ebene zu verstehen. Also wirklich zu durchdringen. Nicht nur, dass man so eine grobe Vorstellung hat, sondern es wirklich wissen. Also wie funktioniert die Welt? Wie funktionieren Sachen? Also diese Faszination, die hatte ich einfach schon immer. Und im Rahmen des Studiums habe ich dann aber festgestellt, dass die Arbeit, also im Rahmen meiner Masterarbeit, die hat bei uns ein Jahr gedauert, dass so diese Forschungswelt nicht so ganz meins ist. Wenn du möchtest, kann ich da ein bisschen mehr ins Detail
Ja,
gehen.
go, ja, go, go. Warum ist die Forschungswelt nicht deins?
Also das Thema meiner Masterarbeit, du hast ja ein Smartphone, so
Die,
wie jeder von uns.
selbst, leider ja, leider ja.
Und was da drin ist, also was dieses Smartphone smart macht, das sind ja Chips. Und
Oder
diese.
Software, je nachdem, was man gerade baut, was man, auf welche Seite des Zaunes man sich stellt.
Ja. Ja, durchaus beides wichtig. Es ist nicht immer nur eine Sache. Aber diese Chips, die sind ungefähr, also auf der Fläche von so einem Daumennagel sind Milliarden Transistoren, also so An- und Ausschalter. Und je mehr man von diesen An- und Ausschaltern auf diesen Chip bekommt, desto smarter werden die Smartphones. So im Prinzip, ja. Dann haben sie mehr Rechenleistung. Und im Rahmen meiner Masterarbeit ging es darum, das Ganze kleiner zu bauen. Also eigentlich total faszinierend. Und zwar, wenn man sich das mal vorstellt, Milliarden An- und Ausschalter auf der Fläche von einem Daumennagel. Die müssen ja verbunden werden durch Stromkabel. Und diese Stromkabel, das sind Kupferleitungen. Aber wie baut man die eigentlich, dass die so klein sind? Also die sind mittlerweile ja nur noch wenige Atomlagen dick. Und also das war im Wesentlichen so das Thema meiner Masterarbeit. Und ganz konkret hat das so ausgesehen, also man kann die ja nicht mehr einfach verlegen. Weil also du kannst nicht einfach eine Pinzette nehmen oder sowas und diese Kabel verlegen. Wir sprechen über Atome, über einzelne Atome.
Das heißt ja auch, wenn man das weiterdenkt, dass es ein physikalisches Maximum für einen Chip geben kann, weil wenn du sagst, wenige Atomstricke sozusagen oder Atomschichten, ja, mindestens eine brauchst du. Eine halbe geht nicht. Also wie viele Atomschichten haben wir? Das heißt, wie, es gibt ja dieses nicht Murphy's Law, sondern dass die Rechenkapazität sich alle 2 Jahre verdoppelt oder so. Das muss ja dann irgendwann gedeckelt sein.
Genau, also das heißt, Chips kann man dann zweidimensional nicht mehr kleiner bauen, aber man kann sie ja noch dreidimensional bauen.
Okay.
Also das heißt, man kann ja dann anfangen, nicht mehr, also wir haben jetzt hier einen Tisch und man kann die Kabel ja nicht nur so verlegen, sondern man kann jetzt anfangen, mehrere Lagen aufeinander zu stapeln. Aber da muss ich sagen, das überschreitet jetzt
Okay.
meinen Kompetenzbereich, da bin ich schon zu lange raus aus dem Thema.
Und dann hast du dich intensiv mit Transistoren und wie kann man die kleiner machen. Aber eigentlich wolltest du verstehen, wie die Welt funktioniert. Aber die Welt ist ja insgesamt besteht relativ wenig, überwiegend nicht aus Transistoren, würde ich sagen.
Ja, das ist richtig. Also der Grund oder das, was mich dann im Rahmen der Masterarbeit frustriert hat, war eigentlich folgendes. Das Thema war total cool und es ist ja auch wichtig. So, das hat ja wirklich einen Impact auf die Welt.
Total.
Aber, also wie der Praxisalltag im Labor ausgesehen hat, das war nicht so cool. Und zwar, also diese Kupferschichten, die trägt man auf, also nicht indem man sie hinlegt, sondern da hat man so eine Elektrolytlösung, also so eine Flüssigkeit, da schwimmen Kupferatome drin und dann legt man eine Spannung an, dass die abgeschieden werden. Und also, dass diese Kupferleitungen quasi sich da selbst hinlegen. Das ist so die
Okay.
Idee. Und das Ganze, das muss man messen. Bei mir sah das dann im Studium so aus, es gab so einen Versuchsaufbau, das war so ein Röntgenlaser, mit dem hat man so auf eine Probe geschossen, also so ein Siliziumchip, da war so ein ganz kleiner Tropfen drauf mit dieser Elektrolytlösung und es ging dann darum, jetzt zu schauen, wie muss dieser Chip beschichtet sein, also welche Atomlagen sollen drauf sein, wie viel Kupfer soll in der Lösung sein, damit das eben funktioniert.
Das klingt doch ultra spannend und geil.
Ja, an sich ja. Aber im Praxisalltag war es dann so, immer wenn dieser Tropfen, dieser Wassertropfen abgerissen ist, dann musste ich diesen ganzen Versuchsaufbau einfach auskochen mit Säure, um das wieder sauber zu machen. Mhm. Und das hat Stunden gedauert. Und es war einfach komplett zufällig, ob dieser Tropfen abreißt oder nicht. Und also mal konnte ich dann wirklich sinnvolle Proben messen und das nächste Mal war es halt dann so, ich habe da gerade Stunden diesen Versuchsaufbau ausgekocht mit Säure und dann so nach 3 Minuten Messen festgestellt, ah, super, dieser Tropfen ist einfach schon wieder abgerissen. So, und das heißt, Arbeitstag, okay, 3 Stunden länger, ich sitze heute bis Mitternacht im Labor.
Aber wenn man das Game weiterspielt, dann wäre das ja okay, ich bin studierter Physiker mit 1,0, das macht keinen Sinn, dass ich 8 Stunden irgendwas auskoche, weil das fordert meine Fähigkeit nicht. Wenn man das unternehmerisch betrachten würde, würde man sagen, okay, ich brauche einen Koch, der 8 Stunden kocht, wenn, keine Ahnung, ob es wirklich so kochen auf Kochfeld, aber die Leistung, die, wo ich keinen Bock drauf habe, die source ich aus und ich mache nur noch diese Tropfen. Ich mache nicht mehr 2 Tropfen am Tag, sondern 40. Und wenn du sagst, es gibt, das ist rein zufällig, ganz viele Leute sagen ja, die nicht Physiker sind, es gibt keine Zufälle. Dann wäre doch die Herausforderung, wie finde ich raus, warum ist der jetzt abgerissen und warum nicht? Es gibt ja keine Zufälle. Oder wie kann ich den Versuchsaufbau so stabilisieren, dass es trotzdem funktioniert?
Ja, also da gibt es sicher Lösungen, die dann intelligenter sind. Also beispielsweise, ein Problem bei den Messungen war, dass sie relativ lange gedauert haben, weil dieser Röntgenlaser, den wir im Labor hatten, der war nur so groß wie der Tisch. Und es gibt viel größere Röntgenlaser, die heißen dann Synchrotrone. Und
Synchrotrone. Okay.
Also über Teilchenbeschleuniger haben die meisten schon mal gehört. Mhm. So CERN zum Beispiel, das ist dieser riesige Ring und da schießt man dann so Atome aufeinander. Und ein Synchrotron ist im Prinzip ähnlich wie ein Teilchenbeschleuniger, nur dass da Elektronen im Kreis fliegen und zwar fast mit Lichtgeschwindigkeit und dadurch, dass sie im Kreis fliegen, strahlen sie dann elektromagnetische Strahlung aus und zwar die ist kohärent. Also damit kann man einfach gut messen. Und da geht dann diese Messung, die im Labor einfach so einen Tag dauert, einfach nur so Sekunden. Und da funktioniert das dann, aber diese Plätze an dem Synchrotron, die sind natürlich stark begrenzt, weil da wollen alle messen. Also es gäbe Mittel und Wege auf jeden Fall.
Ja, aber alles, was ich jetzt verstanden habe, ist, ja okay, man könnte Physik machen, das wäre auch ultra spannend, aber es ist ein bisschen viel Arbeit. Also habe ich mich für was anderes entschieden. Ist es das?
Also es war nicht so erfüllend. Also es hat mich nicht so erfüllt, dann einfach alleine im Labor zu sitzen, da bis Mitternacht dann wieder dieser Messung zuzuschauen. Weil das war einfach nicht mehr das, was mich einfach wirklich motiviert hat. Also so neue Sachen lernen, die tief zu durchdringen, zu systematisieren. Ich erkläre eigentlich auch sehr, sehr gerne. Mhm. Und dann, also das war halt dann irgendwann so irgendwann in der Nacht, als ich mir dann gedacht habe, so, was machst du hier eigentlich mit deinem Leben?
So schlimm war das?
Ja.
So richtig sinnkrisenmäßig?
Kann man so sagen, ja.
Und dann hast du dich gefragt, was mache ich mit meinem Leben und hast dann gesagt, ey, lass mal einen YouTube-Kanal machen.
Also die
Literally.
Ja, im Prinzip schon.
Okay. Und dann hast du deinen ersten und auch deinen quasi heutigen Hauptkanal, wie auch deine Firma heißt, aufgemacht und hast irgendein Video zuerst hochgeladen. Wie ist das passiert?
Ja, also zu dem Zeitpunkt während meiner Masterarbeit habe ich YouTube für mich entdeckt. Ich war davor gar nicht in dieser YouTube-Welt drin, also diese Plattform. Ich habe mich einfach nicht damit beschäftigt. Und da habe ich gesehen, dass man da was lernen kann und das Lernen Spaß macht. Das klingt ein bisschen dumm, aber in der Schule hatte ich nicht so den Eindruck, dass Lernen Spaß macht. So, dass es cool ist, was Neues zu verstehen. Oder dass man was Sinnvolles aus Büchern lernen kann, was eine praktische Relevanz für sein Leben hat.
Ja, verstehe ich. Hätte es YouTube damals gegeben, als ich in der Schule wäre, hätte ich ganz viele Millionen Sachen mehr gelernt, als ich das tatsächlich in der Schule gelernt habe. Das war dann bei mir im Studium, fing das dann an, dass man aus der Vorlesung gegangen ist und sich das Gleiche nochmal auf YouTube angeguckt hat. Und das war meistens geiler als in der eigentlichen Vorlesung.
Ja, richtig.
So. Und dann hast du hast während deines eigenen Studiums deine YouTube geguckt und hast gesagt, eigentlich will ich das auch machen und will das erklären.
Ja. Also ich habe nicht nur YouTube entdeckt, sondern auch Audible. Also, Okay. Weil Audible war da immer so ein Sponsor von verschiedenen YouTube-Kanälen. Und also für alle, die es nicht kennen, das ist ein Service von Amazon, dass man da Hörbücher für 10 Euro kriegt, also ein Hörbuch pro Monat. Und also da wurden halt dann immer so diese klassischen Persönlichkeitsentwicklungsbücher vorgestellt, so wie man Freunde gewinnt oder Robert Cialdini, irgendwie die Psychologie des Überzeugens, sowas in der Richtung. Die 4-Stunden-Woche, Tim Ferriss, das waren, oder Rich Dad, Poor Dad, das waren so meine ersten Bücher, wo ich dann festgestellt habe, so, es gibt ja noch mehr als nur diese universitäre Laufbahn, das akademische Leben. So, man kann ja auch wirklich relevante Sachen für sein Leben lernen und das hat mich ziemlich fasziniert.
Was hast du für ein Abi gemacht?
Abischnitt?
Ja.
1,6, manchmal war das.
Du hast ein 1,6er Abi gemacht und hast irgendwie, du musst ja relativ smart sein, um keinen Bock auf Schule zu haben und ein 6er Abi zu haben.
Ich war nicht der fleißigste Schüler auf jeden Fall, das kann man sagen.
Und hast dann gesagt, hey, lass mal ein kompliziertes Studium machen, um rauszufinden, wie die Welt wirklich funktioniert. Und dann hatte ich quasi, wenn ich das jetzt so polemisch, politisch sagen darf, das Bildungssystem 20 Jahre zurückgehalten und dann kam die YouTube-Revolution. Und dann hast du angefangen, irgendwie Spaß an Sachen zu machen. Hattest du vorher in der Schule da gar keinen Spaß dran?
Am Lernen? Nein. Also nein.
Einfach nicht. Hätte man haben deine Lehrer aus deiner Sicht was Bestimmtes falsch gemacht? Oder hätten die was machen können? Oder hätte jemand anders etwas machen können, dass du Spaß an der Schule und am Lernen gehabt hättest?
Oh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber also ja, mit Sicherheit, weil also später hat sie bei mir dann auch Klick gemacht. Also ich glaube, das, was mir gefehlt hat, war einfach so der Bezug zu, was habe ich davon, was bringt das? Das vielleicht. Ich weiß nicht, ob man das wirklich bei Physik drin hat. Also da ist es eher, das war einfach so eine Neugier. Verstehen, wie Sachen funktionieren. Aber also das, was mich dann wirklich komplett gefesselt hat, war eben so dieses Thema so Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, einfach zu verstehen, Wie funktionieren Menschen? So.
Okay. Ja. Also du bist von wie funktionieren Dinge, das ist Physik, auf wie funktionieren Menschen umgesattelt und das dann auch irgendwie mit Spaß und mit Audible und YouTube.
Hat dir dieses Gespräch gefallen? Dann findest du jetzt den Link zur vollständigen Folge hier entsprechend verlinkt. Viel Spaß beim Anschauen.
Das war's schon wieder beim Logical Lemon Insider Podcast. Viel Spaß beim Umsetzen und Anwenden. Bis zur nächsten Folge.